Michael Pollan. Kochen. Eine Naturgeschichte der Transformation. Was macht uns Menschen wirklich einzigartig? Dass wir miteinander kommunizieren? Dass wir Mitgefühl für unsere Artgenossen empfinden? Nein, denn all das können andere Tiere auch. Was uns wirklich von allen anderen Lebewesen unterscheidet, ist unsere Fähigkeit zu kochen. Wir sind die einzige Spezies, die irgendwann angefangen hat, verschiedene Zutaten unter Einwirkung von Hitze zu Gerichten zu verbinden. Diese simple Veränderung war eine der wichtigsten kulturellen Errungenschaften. Sie ermöglichte es, zuvor ungenießbare Naturprodukte verdaulich zu machen, unzählige neue Nährstoffe freizulegen und unser volles Potenzial zu entfalten. Diese Blinks nehmen dich mit auf eine spannende Zeitreise von den bescheidenen Anfängen des Brotbackens über die Entdeckung neuer Geschmacksrezeptoren bis zum ungesunden Fertigessen der Gegenwart. Mach dich darauf gefasst, am Ende vor allem eines zu wollen: Kochen. Blink Nummer 1: Kochen macht unsere Lebensmittel verdaulich und nahrhaft. Wie oft nimmst du dir Zeit, um in Ruhe zu kochen? Mit Sicherheit seltener, als dir lieb ist. Wer hat heute schon Zeit, regelmäßig zu kochen? Und ist es nicht sogar gesünder, wie Rohköstler komplett aufs Kochen zu verzichten? Die Antwort auf diese Frage nimmt uns mit auf eine Zeitreise durch die Kulturgeschichte. Eines ist nämlich sicher, es gibt gute Gründe dafür, dass unsere Vorfahren irgendwann mit dem Kochen begonnen haben. In der Natur ist das so. Jede größere Spezies, die ihren Energie- und Nährstoffbedarf ausschließlich mit roher Nahrung decken will, braucht große und kräftige Kiefer. Auf uns Menschen trifft weder das eine noch das andere zu. Unsere affenartigen Vorfahren dagegen hatten prächtiges Kauwerkzeug. Was war passiert? Unsere Vorfahren fingen irgendwann an, ihr Essen zu kochen. Der Primatologe Arthur Wrangham schätzt, dass sie davor gut und gerne den halben Tag brauchten, um es zu zerkauen. Dass sie deshalb kulinarische Kompromisse eingegangen sind, sieht man heute noch am Beispiel von Menschenaffen. Schimpansen zum Beispiel essen gerne Fleisch, kochen aber nicht. Wenn sie doch einmal Fleisch in die Finger bekommen, müssen sie einen so großen Teil ihres Tages aufs Kauen verwenden, dass nur noch etwa 18 Minuten für die Jagd übrig bleiben. Beileibe nicht genug, um Vollzeit-Fleischfresser zu werden. Man könnte auch sagen, Kochen ist effiziente Nahrungsaufnahme. Viele Tiere verbrauchen Unmengen an Kalorien, um ihr Essen zu verdauen. Kochen ermöglicht es uns also, Lebensmittel zu verdauen, die zwar nahrhaft, im rohen Zustand aber nur schwer verdaulich sind. Das hat biochemische Gründe. Hitze verändert die molekulare Struktur von Lebensmitteln auf eine Weise, die es den Enzymen in unseren Mägen erleichtert, sie aufzuspalten. Wenn du ein Ei kochst, kannst du 90% davon verdauen. Ein rohes Ei dagegen ist nur zu 65% verdaulich. Ähnliches gilt auch für Nudeln und Fleisch. Viele Lebensmittel werden überhaupt erst genießbar, wenn wir sie kochen. Die Wurzelknollen der Maniokpflanze zum Beispiel sind eine absolute Grundfeste der südamerikanischen Küche, im rohen Zustand allerdings giftig. Sie werden erst durch das Erhitzen genießbar und nahrhaft. Blink Nummer 2: Kochen verbindet Zutaten zu köstlichen Geschmackserlebnissen. Was haben der Bacon im Rührei, die Pilze im Risotto und der Parmesan auf den Spaghetti gemeinsam? Sie sind entscheidende Zutaten, die das jeweilige Geschmackserlebnis bereichern. Und sie sind Träger des typischen Umami-Geschmacks. Umami ist die Bezeichnung für die fünfte grundlegende Sinnesqualität unserer geschmacklichen Wahrnehmung. Das Wort stammt aus dem Japanischen, bedeutet so viel wie köstlicher Geschmack und bezieht sich auf Speisen, deren Geschmack wir als herzhaft oder würzig empfinden. Dabei wurde Umami erst vor relativ kurzer Zeit als eigene Geschmacksqualität anerkannt. Die Wissenschaft ging lange davon aus, dass unsere Zunge nur vier Geschmacksrichtungen wahrnimmt: süß, sauer, salzig und bitter. Erst 1908 kam der japanische Chemiker Kikunae Ikeda dem fünften Geschmackssinn auf die Spur. Ikeda untersuchte die schneeweißen Kristalle, die sich auf dem japanischen Blatt Tankombu bilden, der seit über einem Jahrtausend elementarer Bestandteil des würzigen japanischen Fischsuds ist. Er fand das Molekül Glutamat, das als Geschmacksträger zu keiner der vier anerkannten Kategorien passte. Daher prägte er den Begriff Umami. Die westliche Wissenschaft zierte sich lange, seine Arbeit anzuerkennen. Erst 2001 konnten Forscher in den USA nachweisen, dass die Geschmacksknospen unserer Zunge eigene Rezeptoren für Glutamat besitzen. Seither ist Umami auch bei uns als fünfter Geschmackssinn anerkannt. Glutamate sind bis heute die bekanntesten Auslöser für den herzhaften Umami-Geschmack. Genau genommen handelt es sich dabei um Aminosäure-Ionen, die in allen pflanzlichen und tierischen Proteinen vorkommen. Es gibt aber noch weitere Moleküle, die Umami triggern. Inonisat kommt in Fisch vor, Guanosinat in Pilzen. Für alle diese Stoffe gelten zwei Dinge. Erstens sind sie für sich allein so gut wie geschmackslos. Sie entfalten ihre köstliche Wirkung erst, wenn sie mit anderen Zutaten gemischt werden. Ähnlich wie bei Salzen. Zweitens wird ihre Wirkung durch die kulinarische Verarbeitung verstärkt. Beim Garen, Trocknen und Fermentieren entstehen Risse in den Zellmembranen, durch die die leckeren Säuren austreten. Jetzt weißt du, warum der Spritzer Fischsoße in deiner dampfenden Pfanne und die frischen Steinpilze im Risotto den feinen Unterschied ausmachen. Die traditionelle japanische Küche sorgt durch die Verwendung nahezu aller triggernden Zutaten für regelrechte Umami-Geschmacksexplosionen. Außerdem wirken sich Umami-Geschmacksstoffe darauf aus, wie wir die Konsistenz einer Speise wahrnehmen. Würzige Brühen, Fonds und Sude lassen uns flüssige Speisen wie Suppen oder Soßen als dickflüssiger empfinden. Blink Nummer 3. Je weniger wir kochen, desto mehr und schlechter essen wir. Was glaubst du, wie viel von dem Geld, das du für Essen ausgibst, direkt an die Landwirte geht? Du ahnst das schon. Wenig. In einem durchschnittlichen US-Haushalt gehen nur etwa 20% der Ausgaben für Lebensmittel an die Erzeuger. Aber an wen geht dann der Rest? An all die Lebensmittelhersteller, Zulieferer, Werbemenschen und Marketingteams, die inzwischen Teil der gigantischen Lebensmittelindustrie sind. Das klingt nach einem gruseligen Missverhältnis. Wie konnte es dazu kommen? Bleiben wir beim Beispiel der USA. Während des Zweiten Weltkriegs mussten die vielen Soldaten an der Front mit Lebensmitteln versorgt werden. Die Versorgungsnot gebar einen ganzen Industriezweig für haltbares Fertigessen. Nach dem Krieg brauchten die Hersteller einen Markt für diese neuen Erzeugnisse. So begann in den 1950ern der unaufhaltsame Aufstieg des Convenience Food. Dosenmahlzeiten, Kartoffelpüreepulver und Instant-Kaffee wurden zum Inbegriff des Booms, der bis heute große Teile des Planeten überrollt. Das Problem ist nur, je weniger wir selbst kochen, desto ungesünder essen wir. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens sind verarbeitete Lebensmittel, Fertigprodukte und Fastfood zwangsweise ungesünder als alles, was wir selbst zubereiten. Für die Hersteller ist es viel günstiger, ihren Fertigprodukten raffinierten Industriezucker, Fett und Salz beizumischen, als massenweise vollwertiges und unverarbeitetes Biogemüse zu verwenden. Zweitens essen wir automatisch mehr von den ungesunden Fertigprodukten, weil wir sie ständig vor der Nase haben. Wenn du Lust auf Puddingplunder, Pizza oder Limo hast, musst du nur zum nächsten Supermarkt laufen. Wenn du sie jedes Mal mit frischen Zutaten selbst zubereiten müsstest, hättest du mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger Lust darauf. So kommt es, dass sich die Zeit, die eine Gesellschaft aufs Kochen verwendet, umgekehrt proportional zum Anteil von Übergewicht und Fettleibigkeit verhält. Forscher der Harvard University fanden 2003 im Rahmen einer internationalen Studie heraus, dass die Adipositas-Rate der untersuchten Länder niedriger war, je mehr Zeit die Menschen aufs Kochen verwendeten. Die Variable der aufs Kochen verwendeten Zeit war sogar ein besserer Indikator als das Pro-Kopf-Einkommen oder der Anteil erwerbstätiger Frauen. Blink Nummer 4. Brot wurde nach seiner Entdeckung zum wichtigsten Bestandteil der westlichen Ernährungsweise. Brötchen zum Frühstück, belegtes Baguette zum Mittag, Vollkornstulle zum Abendbrot. Das gute alte Brot ist in Deutschland genauso wenig aus der Esskultur wegzudenken wie das Baguette in Frankreich, das Ciabatta in Italien oder die Bagels und Sandwiches in den USA. Aber warum eigentlich? Weil die Gras- und Getreidekörner, aus denen wir Brot backen, voller wertvoller Energie stecken. Schon unsere Vorfahren aus der Steinzeit ernährten sich von den Feldfrüchten, weil sie der einzige Teil der Urgetreide waren, die ihre Mägen problemlos verdauen konnten. Aus diesem Grund fingen die Menschen an, verschiedene Getreidesorten anzupflanzen, um größere und nahrhaftere Kerne zu ernten. Mit der Zeit fanden sie heraus, dass sie die Kerne auch zerstampfen, einweichen und rösten konnten. Dadurch wurden die Mahlzeiten abwechslungsreicher, gesünder und sättigender. Irgendwann kamen die ersten Menschen auf die Idee, den zerstampften Getreidebrei als Fladen auf heißen Oberflächen zu backen. Dann, um das Jahr 4000 vor Christus, fing einer dieser Breiklumpen irgendwo in der Wärme des alten Ägyptens an, Blasen zu werfen und aufzugehen. Die Wildhefe in dem Gemisch hatte den Prozess der Gärung in Gang gesetzt. Ein experimentierfreudiger Koch steckte die fermentierte Masse in einen Ofen und buk den ersten Laib Sauerteigbrot der Geschichte. Die Erfindung des Brots war eine kulinarische Revolution. Das Besondere am Brot ist, dass das gebackene Endprodukt nahrhafter ist als die Summe seiner rohen Zutaten. Viele Nährstoffe im fertigen Brot werden erst durch die Fermentierung und das Backen freigesetzt. Der Unterschied ist eklatant. Du könntest nur eine kurze Zeit lang mit rohem Weizenmehl überleben, dich aber ein Leben lang ausschließlich von Brot ernähren. Abgesehen davon ist der Verzehr von Brot wahnsinnig energieeffizient. 65% der Landoberfläche unserer Erde sind von Getreidesorten wie Weizen, Gerste, Hafer, Dinkel und Roggen bedeckt. Diese Gräser speichern das Sonnenlicht und wandeln es durch Photosynthese in Energie um. Anschließend wird ein Großteil des wertvollen Korns zu Futter für die Nutztiere verarbeitet, die wir Menschen essen. Dabei geht allerdings fast die gesamte wertvolle Energie verloren. Wenn ein Tier ein anderes Tier isst, kommen bei ihm nur noch etwa 10% der Kalorien an, die das Beutetier zu sich genommen hat. Die restlichen 90% wurden vom Beutetier zuvor selbst verbraucht. Das ist, als hättest du 10 Säcke voller Weizen und würdest 9 davon wegschmeißen. Das ist auch der Grund, warum es in der Tierwelt viel mehr große Gras- als Fleischfresser gibt. Du hast also wesentlich mehr davon, wenn du die kostbare Energie direkt aufnimmst, zum Beispiel durch hochwertiges Vollkornbrot. Blink Nummer 5. Die moderne Brotindustrie verwendet weißes Weizenmehl, das so gut wie gar keine Nährstoffe mehr enthält. Weißes Weizenbrot ist die mit Abstand beliebteste Brotsorte der westlichen Welt. US-Amerikaner decken 20% ihres Kalorienbedarfs mit Brot und 95% dieser Kalorien stammen aus Weißbrot. Das Problem ist nur, dass Weizenmehl heute so gut wie gar keine Nährstoffe mehr enthält. Man könnte sogar sagen, Weißbrot ist fast dasselbe wie purer Zucker. Trotzdem sind wir auf beiden Seiten des Atlantiks völlig verrückt danach. Wie lässt sich das erklären? Der Hype um das Weißbrot an sich ist nicht neu. Für die alten Griechen und Römer zum Beispiel war weißes Brot das Nonplusultra. In Zeiten schwerer Lebensmittelverunreinigungen und grassierender Krankheiten stand die helle Farbe für die Reinheit des Brots. Außerdem war weißes Weizenbrot süßer und weicher als andere Brotsorten, was ebenfalls wichtig war in einer Zeit, in der die Menschen aufgrund fehlender Hygiene früh ihre Zähne verloren. Der Übergang zum modernen und nahezu nährstofflosen Weißbrot fand erst im 19. Jahrhundert statt. In dieser Zeit wurden die ersten Walzenstühle erfunden, die bis heute als industrielle Getreidemühlen verwendet werden. Mithilfe dieser Maschinen gelang es, die Kleie und den Keim zu entfernen, die dem Vollkorn seine natürliche dunkle Textur und Farbe geben, und vollständig weißes Weißbrot zu backen. Dabei kamen aber auch so gut wie alle Nährstoffe abhanden. Die Schale, die Kleie und der Keim des Vollkorns enthalten all die Vitamine, Mineralien und Antioxidantien, die es so gesund machen. Die Langzeitfolgen machten sich erstmals Anfang des 20. Jahrhunderts bemerkbar, als zum Beispiel in den USA immer mehr Menschen unter Mangelernährung, Diabetes und Herzkrankheiten litten. Die US-Regierung reagierte, aber nicht etwa damit, die Rückkehr zum Vollkorn auszurufen. Sie hieß die industriellen Hersteller nur an, ihr Weißbrot ab sofort künstlich mit Nährstoffen anzureichern. In den 1940ern begannen Unternehmen wie die Continental Baking Company und Wonder Bread damit, ihren weißen Laiben B-Vitamine beizufügen. Im Laufe der Zeit ließen viele Hersteller zumindest wieder die Kleie am Weizen und verkauften ihr Brot fortan als Vollkornbrot. Das hat aber besonders in Nordamerika noch immer nicht viel mit dem Nährstoffgehalt echten Vollkornweizens zu tun. Viele Unternehmen reichern ihre Brote außerdem bis heute mit haufenweise künstlichen Zusatzstoffen und Zucker an, um die alten Geschmacksgewohnheiten der Menschen zu bedienen. Blink Nummer 6. Mikroben spielen sowohl für unseren Körper als auch für unser Essen eine wichtige Rolle. Stell dir vor, Außerirdische kämen auf die Erde, um unsere Spezies zu studieren. Sie kämen vermutlich zu dem Schluss, dass der Mensch kein Einzellebewesen ist, sondern eine Art Superorganismus, der hunderte verschiedener Arten in einem Körper vereint. Warum? Weil wir Menschen streng genommen keine biologisch abgrenzbare Einheit sind, sondern ein Metaorganismus, der zum größten Teil aus Mikroorganismen besteht, die auch Mikroben genannt werden. Etwa 90% der Zellen in unserem Körper sind keine menschlichen Zellen, sondern Zellen verschiedenster mikrobieller Spezies. Unser Körper ist also eigentlich nur eine Art Träger für Billionen von Kleinstlebewesen. Der Großteil dieser Mikroben lebt als Teil der Darmflora in unserem Magen-Darm-Trakt. Hier leisten sie wertvolle Verdauungsarbeit, indem sie den Mageninhalt in verdauliche und verwertbare Teilchen zersetzen. Außerdem spielen Mikroben eine entscheidende Rolle bei der Fermentierung von Lebensmitteln. Nahezu jede menschliche Kultur auf der Erde nutzt sie auf die eine oder andere Art zur Herstellung von Speisen. Viele unserer liebsten Leckereien würde es ohne die Hilfe von Mikroorganismen nicht geben. Käse, Kaffee, Brot, Bier und Schokolade sind nur ein paar populäre Beispiele. Hier kommen wir wieder zurück zum Thema Ernährung und dem scheinbar unbändigen Drang des Menschen, seine Ernährung zu verkünstlichen. Unser Leben wird immer steriler. Die Ironie dabei ist, dass wir dadurch nicht gesünder, sondern sogar noch anfälliger für Krankheiten werden. Die moderne Medizin greift schnell zu Antibiotika, die zwar die Krankheitserreger in unserem Körper radikal platt machen, aber auch unsere gesunde Darmflora zerstören. Die Mikroben, die bei der Sterilisierung unseres Essens getötet werden, sind eigentlich gut für unseren Organismus. Die herrlich grünen Gewürzgurken im Supermarktregal zum Beispiel sind vollkommen steril. Das ist schade, denn natürlich fermentierte Speisen stärken unser Immunsystem. Sie fördern die Verdauung, schützen uns vor Krebserkrankungen und wirken entzündungshemmend. Einfach nur, indem sie die Vielfalt der Mikroorganismen im Magen-Darm-Trakt bereichern. Dabei haben wir Menschen diese geheime Superkraft der Bakterien jahrhundertelang bewusst oder unbewusst genutzt. Der Seefahrer James Cook zum Beispiel nahm auf seinen Exkursionen massenweise Sauerkraut mit, um sich und seine Besatzung zu versorgen und vor Mangelerscheinungen wie Skorbut zu schützen. Später wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass Sauerkraut tatsächlich voller Vitamin C steckt. Blink Nummer 7. Der Konsum von fermentiertem Alkohol scheint ein universelles Phänomen der Tierwelt zu sein. Wusstest du, dass wir Menschen nicht die einzigen Tiere sind, die Alkohol mögen? Wenn die Früchte des südostasiatischen Durian-Baums auf den Boden fallen und faulen, versammelt sich innerhalb kürzester Zeit eine illustre Gesellschaft aus Tigern, Wildschweinen und Nashörnern zum Aperitif. Alkohol, das weltweit beliebteste fermentierte Erzeugnis, ist also nicht nur unter Menschen beliebt. Auch Tiere wissen ihn als Genussmittel zu schätzen. Dabei sind wir die einzige Spezies, die Alkohol selbst herstellt. Es gibt zwar Berichte von chinesischen Affen, die Früchte vor dem Verzehr bewusst gären lassen. Den anderen Tierarten wird der Alkohol jedoch von Natur aus verzehrfertig kredenzt. In Malaysia zum Beispiel gibt es eine Palmenart namens Eugaisona, deren Blütenknospen einen stark alkoholischen Nektar produzieren. Das Federschwanz-Spitzhörnchen schlürft den Nektar auf seinem Weg von einem Ast zum nächsten und sorgt dabei gleichzeitig für die Bestäubung der Pflanzen. Studien haben gezeigt, dass es weitere Tierarten gibt, die dem Alkohol mit unterschiedlichem Trinkverhalten frönen. Wenn man zum Beispiel Schimpansen die Möglichkeit gibt, unbegrenzt Alkohol zu trinken, tun sie genau das. Sie trinken sich übergangslos von einem Rausch in den nächsten. Ratten dagegen legen ein ganz ähnliches Trinkverhalten an den Tag wie wir Menschen. Sie nehmen einen Aperitif vor dem Abendessen ein und einen verdauungsfördernden Umtrunk zum Ausklang des Tages. Zweimal pro Woche lassen sie sich dann hemmungslos in einem gemeinschaftlichen Gelage zulaufen. Ratten sind also wie alle anderen dem Alkohol zugeneigten Spezies Gesellschaftstrinker. Der Grund dafür ist simpel. Wer sich alleine betrinkt, ist leichte Beute für Raubtiere. Die konventionellen alkoholischen Getränke sind rund um den Globus mehr oder weniger dieselben. Der Geschmack fermentierter Speisen ist dagegen stärker mit regionalen Kulturen verbunden. Die meisten Menschen, die koreanischen Kimchi, das fermentierte Fleisch, das Grönland heiß im isländischen Gericht Hörkål oder starken französischen Blauschimmelkäse mögen, sind den Geschmack seit ihrer Kindheit gewohnt. Bei allen anderen scheiden sich bei so intensiven Geschmacksnoten schnell die Geister. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist der Fall US-amerikanischer Soldaten, die während des Zweiten Weltkriegs eine Reihe Lagerhäuser abfackelten, weil sie darin verweste Leichname vermuteten. Mais non, der stechende Geruch kam vom herzhaften französischen Camembert. Das waren also die Blinks zu Kochen von Michael Pollan. Die Kernaussage dieser Blinks könnte man wie folgt formulieren. Kochen steht für eine gesunde, natürliche und energieeffiziente Nahrungsaufnahme. Unsere Vorfahren haben irgendwann mit dem Kochen angefangen, weil sie durch die Zufuhr von Hitze viel mehr Nährstoffe aus viel mehr natürlichen Lebensmitteln gewinnen konnten. Leider haben wir uns seit dem weltweiten Boom des Fertigessens immer weiter davon entfernt. Dabei gilt bis heute, wer zu Hause selbst mit natürlichen Zutaten kocht, lebt mit Abstand am gesündesten. Was du konkret umsetzen kannst, mach es dir selbst. Versuch dich allein oder mit Freunden im Brotbacken. Leg dein eigenes Gemüse ein oder braue dein eigenes Honigmet. Je mehr du selbst über die Herstellung deiner Lieblingslebensmittel herausfindest, desto mehr wirst du es zu schätzen wissen, ohne Industrieprodukte gesund und natürlich zu leben. Hat dich das Ganze weitergebracht? Wir geben uns sehr viel Mühe, die Kernaussagen der Bücher so aufzubereiten, dass du viel daraus mitnehmen kannst. Jeder Blink wird von mindestens 6 Menschen bearbeitet und geprüft. Wir freuen uns über Feedback unter remember@blinkist.com.